Essen, Trinken, Reden heute mit einer Ärztin bei mir, Anna Burkarami, einer Radiologin, 44 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Und wir haben uns kennengelernt bei mir in meiner Praxis, ja, und darüber werden wir auch noch sprechen. Und ich freue mich, dass du heute bei mir bist, liebe Anna.
Ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung.
Und wir werden natürlich auch noch was essen, weil es das heißt ja Essen, Trinken, Reden. Aber wir haben jetzt mal vorher zu reden und danach etwas Gutes zu essen. Und ich will auch gleich beim Thema Essen bleiben. Du bist zu mir gekommen, weil du ja sehr müde bist. Du arbeitest sehr viel als Ärztin und dein Energiehaushalt so ein bisschen nicht da so mitmacht, wie du das gerne hättest oder brauchst, und auch ein erhöhter Cholesterin Anteil in deinem Blut entdeckt wurde, obwohl du ja sehr dünn und schlank bist. Da sind wir dem Ganzen ein bisschen auf die Sprünge oder auf die Spur haben wir haben die Spur gesucht, wie auch immer, ja. Was würdest du denn oder warum glaubst du denn, dass du so viel Energieverbrauch hast jetzt in
Na
deinem
gut,
Alltag?
mein Energieverbrauch ist einerseits, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass ich insgesamt ein sehr agiler Mensch bin, aber doch noch deutlich verstärkt wird das dadurch, dass ich eine Krankheit habe, die Tourette-Syndrom heißt, heutzutage schon bei vielen Leuten bekannt. Viele Leute kennen diese Erkrankung durch oft ja nicht so schöne verbale Äußerungen der Betroffenen. Das ist aber nur ein Teil der Erkrankung oder tritt sogar nicht bei allen auf. Ich habe das nicht, bin ich sehr froh darüber. Ich habe aber viele motorische Ticks, manchmal auch vokale Ticks und habe sehr viele Bewegungen, die mich sehr anstrengen und sehr viel Muskelarbeit sozusagen beanspruchen. Und das, glaube ich, dreht meinen Verbrauch sehr nach oben und dadurch brauche ich einfach auch viel zu essen und sehr hochwertiges Essen und ja.
Genau, weil du hast ja auch einen sehr hohen Muskelanteil. Ich habe dich auch vermessen und du hast gute Muskeln, aber du bist natürlich von deinem Fettanteil sehr unten, weil du sehr viel Energie verbrauchst. Und die Schwierigkeit in deinem Beruf, in deinem Job ist, dass du ja während der Arbeitszeit zwar Pausen hast, aber die nicht unbedingt ausreichen, um rechtzeitig oder vernünftig essen zu können. Du brauchst halt auch mehr Zeit zum Essen, denn auch aufgrund des Syndroms hast du dann so einen Schluckbeschwerden, wenn es zu schnell gehen muss, hast du mir erzählt.
Genau, also es ist bei mir so ein bisschen ein Widerspruch vielleicht auch. Ich persönlich bin eben, also ich wirke auf Umgebende, auf andere Leute sehr, sehr schnell in meinem ganzen Habitus. Ich bewege mich sehr, sehr schnell oft und rede auch schnell. Aber generell bin ich eher ein Mensch, der gerne auch lange in Situationen verweilt und bei Dingen verweilt und überhaupt auch länger braucht für Dinge und sich gerne auch Zeit nimmt. Und auch das Essen ist für mich etwas, was ich gerne lange, lange zelebriere. Und die Zeit nehme ich mir dann oft nicht oder habe ich auch nicht. In der Arbeit natürlich darf man sich Pausen nehmen, wenn man sie braucht. Aber ich brauche dann, also ich hätte dann immer gern noch mehr. Und dann ist es für mich oft einfacher, wenn ich dann sozusagen ganz darauf verzichte und sozusagen dann erst dann später esse, wenn ich dann eigentlich schon ja, drüber
Fertig,
bin, über dem
wenn du,
Limit bin
genau, ja.
sozusagen. Ja, und ich brauche eben auch länger so zum Essen, weil ich oft so ein bisschen Schluckbeschwerden habe. Meine Speiseröhre macht oft nicht ganz mit und das hat jetzt nichts eigentlich mit dem Tourette-Syndrom zu tun, sondern wie ich jetzt erfahren habe, mit einer gewissen Histaminintoleranz und da achte ich jetzt in der Ernährung drauf, dass das sozusagen
Dass das besser
genau,
wird.
dass es
Ja.
besser wird, ja.
Also die Zeit zum Essen, das ist schon wichtig, das sollte man sich schon nehmen. Aber zugunsten deiner Patienten opferst du diese wichtige Zeit. Aber da haben wir auch viel darüber gesprochen, dass du jetzt darauf achten sollst und auch musst. Denn du wirst schon sehr müde dann manchmal. Und du bist ja auch Mutter von zwei Kindern im Alter von 11 und 13. Die sind natürlich auch eine Herausforderung, nicht zuletzt deswegen, weil du sie auch alleine erziehst seit 11 Jahren. Und das als Vollzeitärztin, das braucht schon viel Energie. Also das ist schon eine Herausforderung, oder ist das nicht besonders belastend?
Es ist schon eine Herausforderung, weil man sozusagen als Alleinerziehende beziehungsweise als Chef allein zu Hause eigentlich letztendlich dann alles alleine machen muss. Also bis zum von Müll runtertragen, über Wäsche aufhängen, Wäsche zusammenlegen und so weiter. Also jede Tätigkeit bleibt dann letztendlich an mir hängen, wobei natürlich die Kinder jetzt schon noch ein Alter haben, wo sie diverse Dinge schon auch mithelfen können und auch ab und zu machen. Aber sie sind jetzt auch gerade so im Sprung zur Pubertät, wo alles andere interessanter und wichtiger ist als die Hausarbeit. Naja, wie auch immer, es ist halt, es hängt alles letztendlich natürlich dann an mir und es sind halt viele Dinge zu tun. Aber ich denke mir, es liegt auch daran, dass ich sehr gerne, wie gesagt, auch alles immer wirklich gut machen will und möglichst gut und sozusagen jedem das Seine widmen will. Und ich glaube, dadurch brauche ich vielleicht auch länger mit den Dingen. Mhm. Und ich bin nicht so, dass ich so sage, zack, 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 zack und fertig bin ich nicht. Ich habe so meine eigene Art und die ist eigentlich auch der Grund dafür, warum ich halt dann immer viel brauche und viel Energie und dann nicht fertig bin und denke, na, jetzt müsste ich das noch machen und dann ist die Zeit nicht mehr da. So.
Aber es ist ja schön, dass man Dinge, die wichtig sind, denen auch Zeit geben möchte und auch Zeit geben sollte. Das ist in unserer heutigen Zeit eh oft nicht das der Fall, oder? Dann sind die Leute oft sehr, sehr, sehr schnell mit Dingen oder gehen sehr oberflächlich damit um. Und das ist, glaube ich, auch nicht immer das Schöne in unserer Zeit.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was mir eben sehr wichtig ist. Es geht mir nicht nur um den Ablauf der Dinge und etwas zu erledigen, sondern um diese Zeit dazwischen eigentlich. Ja? Also ich nehme mir wahnsinnig gern und viel Zeit, um zu reden mit meinen Kindern, um Gefühle auszutauschen. Was hast du erlebt? Wie geht es dir damit? Wie schaut es aus? Ja? Wie ist alles? Und das ist natürlich auch das klingt jetzt blöd, mit Zeit verbunden, aber es ist halt das, was das Leben auch ausmacht. Mhm. Ja? Dieser Austausch von Befindlichkeiten und halt einfach mal nachfragen, was los ist im anderen Leben. Und das gilt dann auch natürlich in der Patienten-Arzt-Situation. Und das finde ich sehr, sehr schön überhaupt an diesem Beruf, dass man halt nicht nur seinen Job, also seinen, wie soll ich sagen, gehört ja auch zum Job dazu, dass man sich eben emotional auseinandersetzt, aber dass man halt nicht nur die, jetzt in meinem Fall, ein Bild befundet oder halt beim Ultraschall die Untersuchung macht, sondern dass man auch, finde ich, so ein bisschen spricht mit den Leuten und halt auch fragt, na, wie geht's Ihnen und seit wann haben Sie das und so weiter, wie, und was spielt da alles mit vielleicht in dieser Situation, in der sich der Patient befindet. Und da geben sich dann oft wirklich sehr schöne Gespräche und auch sehr viele Informationen, die sich mir dann vermitteln und die dann eigentlich wie in einem Puzzle das Bild dann vervollständigen und auch sozusagen dann so ein Teil des Ganzen sind, das dann irgendwie auf ein Ziel auch hinführt, das für den Patienten dann sozusagen auch erstrebenswert ist, sozusagen in seiner...
Ja. Na, wir haben uns da auch sehr, sehr ausführlich darüber unterhalten, auch über unser natürlich sehr hochqualitatives Gesundheitssystem, aber letzten Endes auch darüber, dass, obwohl wir ein gutes Niveau haben und wir dürfen uns auch auf gar keinen Fall beschweren, doch die Maschinerie dahinter Fließbandarbeit teilweise schon darstellt oder zumindest hat es den Anschein und dass viele Ärzte logischerweise auch aufgrund ihres hohen Arbeitspensums total überlastet und vielleicht sogar überfordert sind und Patienten dann teilweise nicht mehr als Patienten, als Menschen so richtig wahrnehmen, sondern einfach als eine Nummer, ein Akt, wie auch immer. Und das ist natürlich, wenn man dann eine Ärztin kennenlernt, die erzählt, dass sie das vermisst, dass man sich Zeit nehmen kann, dass sie da gerne oft viel mehr mit den Menschen in Kontakt tritt, das ist dann schon was Besonderes, finde ich. Und das ist auch das, was dir manchmal sehr schwer fällt in deinem Berufsdasein. Du bist in einem Krankenhaus, Radiologin, und da haderst du, glaube ich, schon manchmal, dass du da in so einer Maschinerie drinnen hängst. Du würdest das gerne anders haben manchmal.
Ja, es ist halt wirklich so eine Gabel. Wie soll ich sagen, man soll einerseits eben den Anforderungen entsprechen und die Gesellschaft will halt immer möglichst viel, möglichst schnell so einen Durchlauf, damit halt, das ist so ein Prinzip heutzutage, finde ich, oder dann teilweise auch schon wieder nicht mehr, weil es ja Gegenbewegungen gibt. Aber lange Zeit war das jetzt, glaube ich, so, dass man halt wirklich halt möglichst schnell durchschleust und halt die Zahlen hinauftreibt und sich halt dadurch dieses Zwischenmenschliche dann einfach nicht mehr so ergibt. Ja. Und ich spüre aber immer, wenn ich in Kontakt trete mit Menschen einfach, dass das genau das ist, was sie brauchen. Ja. Sie wollen reden über ihr Problem, sie wollen das eben mit jemandem besprechen und es ist ja auch so, dass das sozusagen Teil einer Therapie fast ist, ja, weil oft kann man ja vielleicht auch gar nichts jetzt machen oder das Medikament oder da sozusagen verordnen, das dann die Lösung bringt, sondern es ist so der Weg. Es ist der Weg das Ziel, so wie so oft. Mhm. Und wenn die Leute merken, die Menschen, dass sich jemand interessiert für sie und jemand Anteil nimmt, dann ist das Problem oder die Krankheit auch leichter zu tragen. Ja? Ich glaube, ein großer Anteil ist auch, dass man eben spürt, dass andere auch Probleme vielleicht haben oder Ähnliches haben. Und wenn man dann im Gespräch erfährt, aha, so geht der mit dem um und so weiter. Also das ist dann so ein Ganzes, ja. Man sieht sich dann auch mehr im Ganzen und man weiß, man wird da sozusagen auch ein bisschen mitgetragen. So als
ja, man hört halt leider manchmal auch, also es gibt sicher Patienten, die so sind und es gibt Patienten, die anders sind. Und es gibt eben sicher Menschen, die relativ rasch in ein Krankenhaus oder zum Arzt laufen, weil sie einfach übersensibel sind. Ich will jetzt gar nicht hysterisch sagen, sondern die haben einfach Sorge und die nehmen das halt dann sehr schnell wahr und auch ernst, auch wenn sich dann als nichts herausstellt, was Gott sei Dank dann der Fall oft ist. Und dann gibt es aber auch Menschen, die immer hadern, soll ich nicht, und dann spüren sie es eh schon länger und dann gehen sie und dann haben sie irgendwie so, das kenne ich aus eigener Erfahrung, ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann mitten in der Nacht doch ins Krankenhaus mal fahren, weil es halt gar nicht mehr anders geht und man sich dann fast schon, wie soll ich sagen, versucht zu erklären und aus, oder wie auch immer, weil man einfach wirklich ein schlechtes Gewissen hat dem Arzt gegenüber, dass man den da jetzt belästigt, weil manchmal die Ärzte das auch irgendwo so ausstrahlen. Das ist schon so eine schwierige Situation, finde ich manchmal in den Krankenhäusern. Ja.
Ja, das stimmt, aber es liegt halt auch daran, dass man sozusagen im Hinterkopf als sozusagen Behandler oder auch in der Pflege natürlich, in allen Bereichen, dieses Gefühl hat, man muss das jetzt irgendwie schaffen, man muss und da könnte dann noch das und das und das kommen. Also es ist sozusagen die Anforderung oder man sehr hoch und man hat Angst, dass man das da vielleicht nicht schafft, wenn man sozusagen nicht das schnell abhandelt. Aber im Grunde genommen ist es so, dass wenn man eben die Möglichkeit hätte oder sich die Zeit nehmen kann, dass man dann selber auch ruhiger wird, ja, und dass man eigentlich weiß, ja, man hat Zeit, man kann sich mit dem Problem befassen und dann auch, glaube ich, die Frustrations eben nicht hoch ist, beziehungsweise die Geduld einfach dann mehr wird. Also wenn man mehr Zeit hat, hat man einfach auch mehr Geduld. Und wenn man halt schon im Vorhinein gestresst ist, dann kann man natürlich weniger auch tolerieren vom Gegenüber. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe halt nur so viel Zeit und dann denkt man sich zum Beispiel, der hat ja eh nichts und dann wird man rasch ungeduldig. Aber wenn man jetzt Zeit hätte, dann wäre das einfach relaxter. Ja, dann könnte man einfach dem auch nachgehen. Genau. Weil ich finde halt auch, dass wenn jemand ein Problem hat, egal ob das jetzt objektiv sozusagen besteht oder nicht, ist es ein Problem für denjenigen. Ja? Selbst eine sozusagen unter Anführungszeichen Einbildung belastet den Menschen. Ja? Also das
natürlich, ist, ich, und das sucht er sich ja nicht aus. Eben, er möchte ja nicht unbedingt was haben, sondern oder zumindest die meisten nicht. Ja? Sondern es ist ja eher so dieses Gefühl, dass er den dann nicht verlässt. Ja?
Genau, aber es ist natürlich auf einer Notfallmedizin zum Beispiel bei der Erstaufnahme, wo dann auch Leute kommen, die dann offensichtlich irgendwie wirklich ein Problem haben, Atemnot, keine Ahnung, eine Blutung, eine Fraktur. Denkt man sich halt, na, die sind jetzt zum Beispiel, ja, also die behandelt man jetzt, ja, natürlich, und die anderen, ja, die haben jetzt eh nichts. Ja, also man, natürlich behandelt man jeden.
Aber es ist halt nicht so offensichtlich.
Ist sicher schwieriger und das Verständnis vielleicht dann. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, es liegt daran, dass viele gestresst sind und dadurch einfach diese Schwelle, sozusagen die Reizschwelle so herabgesetzt ist.
Wir haben wirklich Glück in Österreich, wir haben ein unglaubliches Gesundheitssystem, auch die Krankenhäuser, tolles Niveau, alles, da gibt es wirklich überhaupt in Wahrheit nichts zu kritisieren. Aber dennoch hat man den Eindruck, dass die Menschen den Arzt schon anders wahrnehmen, nicht mehr als wirklich den Gott in Weiß, so dieses, ja, diese Person oder diese Persönlichkeit, die da jetzt Wunder bewirken kann und auch oft tut natürlich. Aber es ist schon eher oft die Kritik im Vordergrund und auch dieses nicht mehr so voll ins Vertrauen gehen mit dem Arzt. Zu viele Geschichten werden verteilt von Fehldiagnosen oder zu spät gesehen oder falsch interpretiert oder sonstiges. Jeder kennt schon irgendwelche Geschichten, die sich aufgrund von Social Media wunderbar schnell vermehren und verteilen. Und dann gibt's natürlich auch die große Kritik der 2 oder sogar 3 Klassen Medizin, denn kann man zahlen. Privat kommt man schnell dran und hat auch viel mehr Aufmerksamkeit vom Arzt. Und wenn nicht, dann hat man halt die schlechtere Klasse und dann wird man zumindest, wird so gesagt, abgeschaselt. Dann wird das Notprogramm absolviert und wenn man Glück hat, dann ist eh alles gut. Und wenn man Pech hat, hat man Pech. Also das ist schon eine große Kritik, die bei uns in unserem Gesundheitswesen jetzt sehr aufpoppt, würde ich behaupten. Siehst du das auch so?
Es ist wahrscheinlich schon so tatsächlich, dass man, wenn man privat sich sozusagen einen Termin ausmacht bei einem Arzt, tatsächlich rascher einen bekommt auch eben. Und wenn man jetzt in eine Ambulanz gehen möchte oder sich dort anmeldet, oft wirklich sehr lange Wartezeiten sind, das stimmt. Stimmt natürlich, ja, aber letztendlich ist es doch so in Österreich, würde ich sagen, dass man dran kommt. Also man hat vielleicht tatsächlich eine längere Wartezeit, ja. Oder wenn halt wirklich ein akutes Problem ansteht, ist es so, dass du trotzdem dran kommst und nicht irgendwie Angst haben musst, dass du da untergehst. Und wir sorgen ja auch dafür, dass sozusagen diese Voraussetzungen geschaffen sind, was man jetzt auch mit Corona sieht. Also es herrschen ja die Bemühungen, dass sozusagen, falls viele Leute krank werden, dass man die Möglichkeiten hat, die zu versorgen,
ja, und, klar. Das,
und so weiter. Ja. Und das mit dem Gott in Weiß ist natürlich heutzutage so eine Sache. Also für mich persönlich war der Arzt irgendwie nie der Gott in Weiß. Ja. Und es ist, also ich sehe den Arzt oder die Ärztin sozusagen so wie jeden anderen Menschen, und ich finde, man ist halt in der Position einfach eine, wie soll ich sagen, eine helfende Hand oder eine Art Vermittler zwischen doch dem Wissen sozusagen und dem Patienten. Also man versucht halt das, was er spürt, dem verständlich zu machen und halt ihm vielleicht einen Weg zu zeigen oder ihn aufmerksam zu machen und was man tun könnte. Es ist ja so, dass man nicht immer die Heilung erzielt, also in vielen Fällen nicht, sondern einfach zum Beispiel Linderung oder eben der Prävention, dass man etwas vorbeugt. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die man gut behandeln kann und heilen kann. Ja, das ist auch der Unterschied zwischen Akutmedizin und Notfallmedizin und eben Präventivmedizin bzw. Behandlung chronischer Erkrankungen. Da liegt halt der Unterschied. Und die Leute sind halt heute auch viel informiert als früher, denke ich, durchs Internet. Und es wird sehr viel Wissen online gestellt. Man kann nachlesen und jeder hat die Möglichkeit und den Zugang. Und dadurch natürlich werden noch viel mehr Fragen aufgeworfen. Und da gibt es viel mehr Diskussionsbasis und natürlich auch Zweifel. Aber
ja, die Leute lesen teilweise selber im Internet nach und sind natürlich von der Seite auch schon ein bisschen vorinformiert, oft fehlvorinformiert und fragen dann noch gezielter nach, was natürlich auch einen Arzt dann vor Herausforderungen stellt und viel mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Natürlich, aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Ja. Der Unterschied ist halt dann, finde ich, vom, wie soll ich sagen, man liest ja als Arzt auch im Internet oder alles Mögliche nach, und der Zugang ist ja für bei vielen Plattformen auch für alle möglich. Aber man hat halt dann doch als Arzt, Ärztin in dem Gebiet, in dem man arbeitet, einfach viel Erfahrung. Man hat viele Menschen gesehen, die ähnliche Probleme haben, und man weiß einfach dadurch, also jetzt nicht nur evidence-based sozusagen, sondern auch halt einfach durch die Erfahrung, eben durch das, was man erlebt hat mit den Leuten, wie die Verläufe sind, also was halt sozusagen besser ist oder besser sein könnte und das sozusagen ist dann das, was der Patient selber nicht hat, diese Erfahrung in diesem Gebiet, jeweils in dem Fachgebiet.
Glaubst du, dass dieses Auswählverfahren durch diese quasi Einführungstest oder eigentlich Aufnahmetest der Medizinstudenten und Studentinnen eigentlich dazu führt, dass nur oder sehr viele durchkommen und Ärzte und Ärztinnen werden können, die halt eben überintelligent natürlich sind, ein unglaubliches Fachwissen haben, aber die jetzt vielleicht so menschlich nicht unbedingt so optimal da hineinpassen? Besteht nicht die Gefahr, dass man da sehr, sehr, sehr intelligente und großartige Ärzte, die vielleicht für die Wissenschaft geeignet sind, heranzüchtet, aber vielleicht gar nicht so sehr für die Menschen? So das Persönliche oder das Menschliche dann ein bisschen auf der Strecke bleibt, eben aufgrund dieser Ausmusterung?
Also dazu muss ich sagen, dass ich ehrlicherweise nicht genau die Prüfungen kenne. Also ich selber musste damals keine Aufnahmeprüfung machen, bin sehr froh darüber und dachte mir schon oft, dass wenn ich jetzt sozusagen nochmal anfangen würde oder sozusagen Junge, würde ich mir das vielleicht wirklich überlegen, diesen großen Stress der Aufnahmeprüfung und eben dieses, man muss so viel
Es gibt Studenten oder junge Menschen, die ein Jahr lang einen Kurs besuchen, um dann dort anzutreten, um es letzten Endes nicht zu bestehen. Ja? Das ist schon extrem.
Ja, das ist extrem. Nur wie gesagt, ich kenne jetzt, ich habe jetzt mir nie eine Prüfung angeschaut. Also ich wüsste es gar nicht, also ich denke jetzt von vornherein, Hilfe, aber ich habe mich auch noch nie damit befasst. Ja?
Ja.
Ich denke mir dann, wenn ich mir das anschauen würde und dann drauf käme, ups, das hätte ich ja nicht gekonnt und das nicht, bin ich überhaupt qualifiziert. Ja, aber das heißt, ich weiß es eben eigentlich nicht, ob da auch eben soziale Fähigkeiten, Empathie, keine Ahnung, getestet werden. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich ja sozusagen jetzt die Frischlinge unter Anführungszeichen aus dem Studium auch kenne oder halt einige kenne, weil die dann auf die Abteilungen kommen, wenn sie mit dem Studium halt fertig sind oder auch schon während des Studiums. Und da lernt man halt auch ganz unterschiedliche Typen von Menschen kennen. Und es gibt immer dann Studenten oder schon fertige Ärzte, die abgesehen von ihren sozusagen technischen Know-how als Arzt eine große Empathie haben oder andere, die eben nicht so sozusagen sozial oder empathisch sind. Und das ist dann eben so ganz typusabhängig. Also es kommen auch mit den Eingangsprüfungen ganz unterschiedliche Leute sozusagen.
Also nicht nur Studium die Nerds oder die
Nein, auf gar keinen Fall. Also es gibt auch
Ja, genau.
Also es hat halt, man merkt, jeder hat seinen Charakter und manche können besser kommunizieren, manche weniger. Es ist ja auch nicht in jeder Sparte jetzt die Kommunikation das Wichtige. Manchmal ist halt wirklich auch die Wissenschaft im absoluten Vordergrund. Ich bin zum Beispiel persönlich auch wahnsinnig froh, dass es eben Menschen, Ärzte gibt, die gerne sich in die Wissenschaft stürzen und alles erforschen. Ich bin eher so der Typ auf dem, ja, auf der menschlichen Seite. Ja. Und so verteilt sich das dann ganz gut. Und ich glaube, das spürt dann derjenige eh auch und geht dann in die richtige Richtung.
Ja, ja. Na, ich finde, dass dein Zugang zum Arztsein, zu deinem persönlichen Arztsein, ja ein sehr, sehr schöner und ein sehr besonderer ist. Glaubst du auch, dass das damit zusammenhängt, dass du ja selber eine Patientin bist? Natürlich ist jeder ein Patient, aber dass du eine Geschichte hast, die natürlich auch dazu geführt hat, dass du viele Ärzte aufgesucht hast oder eher nicht? Hat das nichts damit zu tun?
Also so viele Ärzte habe ich mich in meiner Krankheit gar nicht aufgesucht, dazu kann ich vielleicht auch später noch was sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man sozusagen ein offensichtliches und auch spürbares Problem hat, dass man dann vielleicht mit den Problemen anderer doch irgendwie anders umgeht, beziehungsweise wenn man das kennt, diese Furcht vor, oh Gott, was werden die anderen sagen, wenn ich das und das habe, wie werden die mich sehen, wie komme ich dann mit dem in der Gesellschaft an oder wie gehe ich damit um, was wird in meinem Leben sein, also das kann ich dann schon sehr gut nachvollziehen für Menschen mit diversen anderen Erkrankungen. Ich glaube schon, dass das einen gewissen, also dass es zumindest einen sehr guten Zugang sozusagen liefert. Aber ja, also ich für mich, ich
aber
denke
man muss
schon,
nicht eine Krankheit haben, um ein guter Arzt zu sein.
Nein, auf gar keinen
Genauso
Fall.
Genauso muss man nicht Übergewicht gehabt haben, um den Leuten zu helfen beim Abnehmen.
Das ist
ja immer überall das Gleiche.
Ganz sicher nicht. Aber was ich schon noch spüre, oft in meinen Begegnungen mit Patienten, dass die natürlich auch sofort merken, dass irgendwie, aha, was hat die eigentlich? Und aha. Und dann ist man so im Zeitraum dieser Begegnung, bildet sich dann so ein, wie soll ich sagen, so eine Aura aus, weil die Leute, also es findet dann so auf einer nicht sozusagen
also non-verbal sozusagen.
Da bildet sich so ein Verständnis, ein gegenseitiges.
Eine
und
Verbindung,
ich glaube, dass es vielleicht für die Patienten auch schon auch vielleicht leichter ist, sich zu öffnen, wenn sie merken, das Gegenüber ist nicht perfekt. Und das ist vielleicht doch ein Punkt, der sozusagen der da eine gewisse zwischenmenschliche, ganz besondere zwischenmenschliche Beziehung möglich macht. Also ich spüre das schon sehr und finde das immer sehr, sehr schön. Und ich rede dann auch oft mit den Leuten drüber.
Fragen sie dich auch?
Manche, es gibt witzigerweise unterschiedliche Reaktionsformen. Manche Menschen fragen ganz so ganz unverblümt. Andere sagen dann so, entschuldigen Sie, ich will Sie nicht beleidigen, aber dürfte ich vielleicht fragen. Und andere wieder nehmen es einfach so hin und sagen dann zum Schluss irgendwas. Und manche, ganz selten, die können damit nicht und sind dann verwirrt. Ja. Aber es ist so, dass sich da immer sehr, sehr schöne Begegnungen ergeben und sehr schöne Gespräche. Und oft, also ich spüre dann immer, dass sowohl ich als auch der Patient etwas mitnimmt für sich. Das klingt vielleicht jetzt komisch, aber es ist tatsächlich so. Ja. Und ich habe auch schon Menschen erlebt, die gesagt haben, ja, wir kennen auch, oder ich kenne auch jemanden mit Tourette, oder mein Sohn, meine Tochter hat das auch. Und ich bin so froh, dass ich sie kennengelernt habe, sie sind Ärzte geworden, sie haben was erreicht, trotz ihrer Krankheit, und das kann ich jetzt weitergeben. Und das finde ich dann immer total schön, weil das einfach den Leuten irgendwie so eine, ja, irgendwie halt was mitgibt, eine Kraft, oder weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und ja,
na, das ist schön, ja. Ist es, wie du Mutter geworden bist oder wie du gewusst hast, du wirst Mutter, war das ein Problem? Momentan haben die Ärzte dich auf irgendwas aufmerksam gemacht, dass du besonders aufpassen musst, oder ist das überhaupt kein Problem beim Tourette-Syndrom, also, schwanger zu sein?
Es kann schon ein Problem sein. Ich habe mich ehrlich gesagt schon ein bisschen selber gefürchtet, also es hat mich niemand aufmerksam gemacht, aber selber dadurch, also durch meine Tourette-Form, jetzt gibt es, wie gesagt, die unterschiedlichsten Ausprägungen des Tourettes. Das Tourette ist so ein bisschen ein bunter Hund, sage ich immer. Mhm. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Und bei mir ist es halt so, dass ich so Bewegungen mache, die mir eigentlich selber nicht gut tun. Also ich habe dadurch auch ziemlich viele Beschwerden an meinen Gelenken, weil ich eben sozusagen diese Bewegungen mache, die ich eben nicht aufhalten kann. Es ist zwar jetzt nicht so was ganz Unbewusstes, was so wie ein epileptischer Anfall irgendwie da mich überfällt, aber es ist halt etwas, was ich irgendwie nicht aufhalten kann. Ja? Und ich mache das halt. Und es sind halt oft auch Bewegungen, die mir schaden. Und ich hatte auch Angst während der Schwangerschaft, dass ich womöglich durch irgendeine ruckartige Bewegung sozusagen meinem Kind schade oder der Schwangerschaft. Ja? Und zum Glück war es aber so, dass ich es geschafft habe, in Schwangerschaften relativ entspannt zu sein und das so ein bisschen noch umzulenken. Ja? Das war, und es hat sich, also diese Schwangerschaften, die waren für mich wahnsinnig schön, weil sie mich eben in einen ganz besonderen Zustand auch versetzt haben und ich hatte doch so irgendwie so einen Schutz, ich weiß nicht, das war so, das war so was Heiliges für mich, in Anführungszeichen, und hat mich auch eben entspannt und ich konnte das, also diese Zeit sehr gut durchgehen, aber ich hatte.
Und deine Kinder auch selbst gut versorgen, weil wie dein zweites Kind auf die Welt gekommen ist, bist du dann relativ bald alleine mit beiden gewesen, mit einem Neugeborenen oder sehr kleinem Kind und auch dann mit noch einem Kleinen dazu. Da hast du viel auch alleine bewerkstelligt und das war auch keine Problematik.
Genau. Nein, also das ging ganz gut. Also ich muss noch da eine kleine Korrektur vornehmen. Scheidung also von meinem Mann war, wie mein Sohn 1,5 war circa. Und es und es war für mich aber sozusagen total okay. Also am Anfang habe ich schon ein bisschen gehadert, aber ich muss wirklich vorausschicken, dass das etwas war in meinem Leben, das passieren musste und das auch gut war für alle Seiten, also zumindest mal für meinen Ex-Mann und für mich. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und wir tragen einander überhaupt nichts nach und ich bin sehr, sehr froh, sozusagen, dass das passiert ist, weil wir uns dadurch beide die Möglichkeit auch gegeben haben, uns in, entsprechend unseres Charakters auch gut zu entwickeln. Ja. Und es ist ja so, dass wenn man jemanden kennenlernt, man kann ja irgendwie nicht erahnen, wie man sich entwickelt. Ja. Wenn man beide irgendwie ein bisschen auseinander entwickelt und haben so eine gewisse, eine gemeinsame Basis schon auch, aber die reicht halt nicht für ein gemeinsames Leben. Und wir haben es eigentlich ganz gut, glaube ich, gemacht. Und das ist Alleinsein am Anfang, oder halt in der ersten Zeit, wie meine Kinder klein waren, das ging dann eigentlich ganz gut, vielleicht auch dadurch, dass ich halt auch so eine Extrem-Mama bin und das hat mein Ex-Mann natürlich auch gespürt und ich habe eigentlich sowieso von mir aus ungern da noch jemanden hineingelassen, das heißt, es war vielleicht auch so ein bisschen für ihn so eine Absage und hat sicher nicht dazu beigetragen, unsere Beziehung zu verbessern, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, eigentlich ist mir das ja fast entgegengekommen, unter Anführungszeichen, ohne jetzt das Böse zu meinen, aber ich habe also das Liebste in meinem Leben und das Schönste und das Großartigste, was ich jemals erlebt habe und erlebe, sind wirklich deine meine Kinder, dieses miterleben, wie sie aufwachsen, was sie tun, wie sie sich entwickeln. Ja, es ist irrsinnig spannend, jeden Tag anders. Mhm. Und dadurch hat, also das sozusagen, ist es mir unendlich viel und tausendmal und millionenmal wert, dass ich sozusagen mehr gemacht habe oder allein gemacht habe oder halt auch, sozusagen die Belastung größer war.
So ein kleines Baby zu halten mit Tourette-Syndrom, ist das, beruhigt dich das? Hat dich das beruhigt oder war es manchmal schon auch, also die Kinder gewöhnen sich ja daran, das war bei deinen Bewegungsgeschichten, die du dann teilweise hast, kein Problem.
Genau, also es war schon manchmal, also ich habe schon bewusst versucht, darauf zu achten, dass ich sie nicht von Kopf bis Fuß ständig durchrüttle. Aber tatsächlich ist es so, dass sie sich wirklich einfach daran gewöhnt haben oder dass sie eigentlich von Anfang an gewohnt waren.
Ja, vor allem, wenn man so ein kleines Baby zum Schlafen bringen möchte, ja, und dann hat man halt doch vielleicht eine Bewegung unkontrolliert, dann wird sie ja gleich wieder munter. Aber das war dann für die Babys schon normal und okay.
Genau, gerade ist es eben dieses in den Schlaf wiegen und überhaupt, das ist auch etwas, was mir immer sehr entgegenkommt und was ich wahnsinnig schön finde, was mich sehr entspannt und ich bin meistens dann auch so, bis heute immer noch, komme ich dann in so einen Halbschlafzustand und das entspannt mich dann und im Schlaf ist das Tourette ja so gut wie, also eigentlich weg und deswegen ist das insgesamt entspannend und ich habe auch viel gestillt und das war einfach auch so eine irrsinnig schöne Situation, die eigentlich immer sehr harmonisch war und dadurch ist da nichts Schlimmes passiert und war immer sehr schön.
Deine Kinder sind jetzt eben 11 und 13 und die nehmen das natürlich wahr, dass die Mama manchmal Bewegungen macht, die unkontrollierter sind. wie reagieren die da? Wie redet ihr darüber? Oder anders, wie reagieren Freunde deiner Kinder da drauf? Ist das ein Thema manchmal?
Ja, das ist schon manchmal ein Thema. Also ich habe als erstes mal meine Kinder. Für meine Kinder ist das sozusagen, wie soll ich sagen, die kennen mich nicht anders und die sagen auch immer zu mir, wenn ich sage, ah, mein Tourette, jetzt bin ich wieder so müde und das ist so anstrengend für mich und weil ich halt auch immer älter werde und es wird immer anstrengender, sagen sie oft, die Mama, was redest du da, das ist ja, man merkt das ja kaum und auch die anderen sagen, sie merken es kaum, was tust du da immer, so viel drüber reden und so jammern und dann sage ich immer, ja, es ist vielleicht, Leute, die mich kennen, sehen es dann teilweise vielleicht wirklich nicht. Aber ich spüre es halt und es ist auch so eine innere Anspannung, die mich halt erschöpft.
Versuchst du auch immer dagegen zu halten? Oder bist du sehr konzentriert teilweise auch? Ist das das, was vielleicht ermüdend ist?
Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Weil ich glaube, das Tourette ist eben so, dass ich glaube, ich konzentriere mich eben zu viel. Und diese Spannung bewirkt, dass ich dass ich mich eben auch auf verschiedene Tätigkeiten irgendwie so konzentriere und dann entsteht noch mehr Spannung. Und das ist auch beim Tourette eben so, dass wenn ich jetzt irgendwas Motorisches mache, dass dann sich eine Spannung aufbaut und ich natürlich versuche, automatisch dagegen zu arbeiten und das ist dann so ein so alles angespannt, aber es erfordert einfach mehr Kraft und es geht natürlich schon alles irgendwie, aber es ist halt irgendwie kraftaufwendig. Mhm. Wie auch immer, für die Außenstehenden und auch für meine Kinder ist das irgendwie ganz normal und sagen dann, ja, das ist ja ist einfach so, und ich habe dann schon, ich weiß schon, dass manche Freunde irgendwie vielleicht gefragt haben, beziehungsweise, dass meine Kinder das von vornherein einfach auch gesagt haben, ja, meine Mutter Tourette und so weiter und dann, und alle, was, ja, wirklich und und was sagt sie denn und schimpft sie?
Ja,
dann,
das ist immer das Schimpfen,
ja. Das ist von mir aber nicht eben. Mhm. Und ich habe auch selber erlebt, dass in einer Abholsituation, Schule, Kindergarten, dass mich dann Kinder direkt angesprochen haben, so, was hast du da, warum machst du immer so?
Wirklich, das ist auch lustig. Ja, eigentlich ist mutig von den Kindern auch eigentlich.
Ja, das ist sehr mutig und das ist eigentlich total schön, weil die Kinder, die fragen einfach, ohne sich viel dabei zu denken.
Die meinen das ja gar nicht böse.
Ja, und man
sind neugierig.
Genau, ja. Die meinen überhaupt nicht böse und die fragen einfach und es ist so ein, die kommen da, man hat das Gefühl, die kommen da und fragen und schauen dich an und dann kann man eigentlich nichts anderes als dann sagen, ja, schau, ich habe da so eine Krankheit, die ist Tourette und ich mache da so Bewegungen, aber das macht mir nichts und das ist halt einfach so und das schaut vielleicht komisch aus und das verstehe ich, dass du das vielleicht irgendwie eben strange findest, aber das ist halt bei mir gut, so. Ja. Und dann sagen sie, aha, und dann ist es abgehakt. Das ist wirklich lustig. Mhm. Und
wie du selber Kind warst in der Schule, war das ein Thema?
Naja, bei mir, es ist so, dass das Tourette, glaube ich, bei vielen oder halt bei mir war es so, ich stelle das einfach aus meiner Warte. Ich hatte als Kind, also ich habe es irgendwie, seit ich mich erinnern kann, bewusst sozusagen. Also ich hatte als Kind das aber viel weniger ausgeprägt. Ich hatte da so ab und zu mal einen Tick, keine Ahnung, ein Räuspern vielleicht oder ein Kopfnicken oder was auch immer. Und das war eine Zeit lang und dann war es wieder weg und dann kam wieder ein neuer Tick. Und diese Ticks waren halt streckenweise gut unterdrückbar. Und ich habe natürlich immer versucht, das in der Öffentlichkeit, wo man mich nicht gekannt hat, das einfach zu unterdrücken. Oder halt insgesamt, immer wenn ich irgendwo war, habe ich versucht, das zu verstecken. Mhm. Und es hat auch sehr gut geklappt. Also ich glaube, ich kann mich erinnern, an ein, zwei Situationen in der Volksschule, glaube ich, wo jemand was gesagt hat, so, ja, was hast du eigentlich oder was machst du da und was ist da los? Ich kann mich tatsächlich an eine Situation erinnern, wo eben ein Kind dann der Lehrerin das so irgendwie so gesagt hat, ja, die Anni macht so und warum macht sie das und was ist das? Und das war mir immer, also damals wirklich wahnsinnig peinlich. Also da habe ich immer das Gefühl gehabt, man sticht mit einem Dolch in die Brust und ich versinke im Boden. So peinlich war mir das. Mhm. Aber das lag auch daran, muss ich sagen, wenn ich das jetzt dann noch erörtern darf,
natürlich,
dass ich in der Kindheit, also ich wusste bis zu meinem 20. Lebensjahr nicht, dass ich eine Krankheit habe und dass das Tourette ist, weil wir das eigentlich nie thematisiert haben in der Familie. Es wurde so hingenommen sozusagen, und aber nicht, eigentlich, es wurde ein bisschen ausgeklammert, und das sind jetzt sozusagen zwei Seiten, die in mir sind. Die eine sagt mir, eigentlich kann ich froh sein darüber, weil womöglich, wenn ich zu irgendwelchen Ärzten geschleppt worden wäre, die mir womöglich irgendwelche Medikamente verordnet hätten, die mich dann zu einem, einem anderen Menschen gemacht hätten vielleicht. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass es sozusagen so ausgeklammert wurde. Andererseits denke ich mir heute, hätte ich mir schon gewünscht, dass das zumindest einfach besprochen worden wäre oder ich damit nicht so ganz allein gewesen wäre, also alleine unter Anführungszeichen, weil ich halt irgendwie immer gedacht habe, ja, das ist irgendwie, ich mache irgendwas falsch oder irgendwas, vielleicht ist das irgendeine Strafe für irgendwas und ich weiß nicht, was ist das eigentlich? Und ich habe wirklich teilweise gedacht, nein, das ist, liegt alles nur, also ich bin schuld. Das war so dieses große, so ein Riesenstein. Das liegt vielleicht auch an meinem Charakter, dass ich immer versuche, alles aus mir heraus zu begründen, aber tatsächlich hatte ich dieses Schuldgefühl und ich weiß noch, dass wie ich zum Beispiel meinen Ex-Mann kennengelernt habe, war das für mich ein Riesenthema. Also ich habe dann ihm gesagt immer, ja, ich musste dann noch was sagen, weil damals, also er hat es natürlich gewusst irgendwie, oder dass ich halt so bin, er hat das auch nicht benennen können, aber weil das war am Anfang unseres Studiums, wie wir uns kennengelernt haben, und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, ich musste was sagen, ich musste was sagen. Und dann hat er wirklich, also da war er ganz entzückend und ganz, ganz, ganz lieb und hat dann das aus meiner Nase herausgezogen, so Stück für Stück, und dann habe ich gesagt, naja, ich habe das und das, und gesagt, ja, das weiß ich eh, Jana, und ja, und dann war so ein Felsbrocken, der von meiner Herzen gefallen ist, genau. Und dann haben wir halt, waren wir halt beim Arzt, und dann habe ich das erfahren, dass das so und so ist und so weiter.
Das heißt, mit deinem damaligen Freund und Ex-Mann bist du dem erst nachgekommen, was das wirklich ist?
Ja, und das war irgendwie sehr spannend. Und
aber warst du schockiert dann über die Diagnose, oder warst du erleichtert, dass du überhaupt einen Namen hattest dafür?
Genau, also ich war eigentlich schockiert nicht, weil es hat sich ja sozusagen nichts geändert an meinen Dingen, die ich ja so tue und mache. Ah, ich war eigentlich sehr erleichtert, weil ich dann gewusst habe, ah, ich bin nicht die Einzige.
Du kannst nichts dafür. Oder?
Genau, ich kann nichts dafür. Ja. Genau, und ich kann nichts dafür. Und es ist halt einfach so, ja. Und darüber war ich, also da war ich fast irgendwie, also wirklich erleichtert und froh. Und
man nimmt auch keine Medikamente. Es gibt auch keine, man braucht auch
keine.
Genau,
also ich habe nie Medikamente genommen. Es gibt natürlich schon diverse Sachen, mit denen ich mich aber auch gar nicht so genau befasst habe, die aber, denke ich, da sie ja auf das Gehirn sozusagen eingreifen da in diese Kreisläufe, die halt doch dann irgendwie verändern. Also ich fürchte mich ehrlich gesagt schon sehr vor so Dingen, die halt das Nervensystem beeinflussen, weil man dann einfach, denke ich, irgendwie anders wird ein bisschen oder zumindest dann in dieser Zeitspanne oder vielleicht auch gar nicht merkt, dass man anders wird. Weil, und davor habe ich wahnsinnig Angst, weil eigentlich mag ich mich so, wie ich bin, und ich bin halt so, und es ist zwar ein Teil meiner Leben, der sehr schwierig ist, aber ich mag meinen Charakter, ich mag, dass ich so sprudelig bin und auch kreativ bin.
Ja, das passt ja, das ist ja großartig.
Genau, und ich würde mich fürchten davor, dass halt irgendeine meiner
Eigenschaften,
Fähigkeiten vielleicht irgendwie verloren gehen, und dadurch bin ich ganz froh. Aber es muss halt, manchmal habe ich schon gedacht, es wäre mir eine Erleichterung, und immer wieder denke ich, ich würde mir das, also auch mit so einem Alter, wo ich dann halt auch das spüre, denke ich mir, eigentlich, das wäre einfach super, wenn es.
Aber die Ticks werden nicht, also das nimmt jetzt nicht Fahrt auf und es wird schlimmer, die Ticks, sondern sie sind einfach gleichbleibend, oder?
Naja, also wie gesagt, das wollte ich vielleicht noch zu Ende sagen. In meiner Kindheit hatte ich diese phasenhaften Tickanfälle. Dann war es sehr interessant, dass ich in der Pubertät ein Jahr frei von diesen Ticks war. Das war wirklich, das war wie eine Erlösung. Und dann war es auf einmal wieder da, so schnipp. Und dann war das so mit dem zunehmenden Schulstress, also so in der Matura-Klasse oder dann danach und auch mit dem Studium hat es dann wirklich eigentlich so richtig, da ist es dann richtig aufgeblüht, würde ich mal sagen. So, da war es dann wirklich auf einmal irrsinnig viel mehr, und es ist jetzt eigentlich wirklich eine permanente Sache geworden. Es hat sich bei mir halt auf den ganzen Körper irgendwie ausgebreitet, und das hat mich damals schon sehr schockiert auch, und da war ich sehr, das war auch noch in der Zeit, bevor ich sozusagen erfahren habe, was es ist, weil da habe ich dann schon gespürt, irgendwas, ich hatte das Gefühl, es geht da, irgendwas passiert da und ich kann es nicht aufhalten, und das war eine Zeit lang eine sehr große Belastung, weil das halt einfach auch dann viel anstrengender wurde und ich konnte es auch nicht mehr verstecken, und das war dann schwierig, und ich wusste auch nicht, was ich den Leuten sagen soll. Und es gab tatsächlich Leute, das wollte ich auch noch sagen, die halt dann wirklich gesagt haben, so, na, was ist denn das, und hör auf damit und gewöhne das ab, und das war für mich ganz, ganz schrecklich,
das glaub ich,
weil das so einfach irgendwie dann so gemein rüberkommt, wenn es vielleicht auch nicht gemeint ist, aber das hat mich irrsinnig gekränkt, weil ich ja auch nicht konnte, und das Witzige ist, dass ich ja selber mir immer denke, also wenn ich halt so bin, oder ich denke mir, bitte, es gibt es ja nicht, dass ich nicht einfach da flüssig in meiner Bewegung was machen kann, so wie andere. Und ich schaue mir andere an und denke mir, ja, das gibt es ja nicht. Ich will auch so einfach das machen und einfach ohne irgendwie hängen zu bleiben in meinen Bewegungen. Aber es geht einfach nicht. Also ich denke mir das jeden Tag, ich meine, ich bin 44 und trotzdem denke ich mir jeden Tag, das gibt es doch nicht. Oder in der Früh wache ich auf und es ist alles noch ruhig und dann kaum stehe ich auf, wups, geht schon los. Ja.
Also du wünschst dir manchmal, dass das aufhört.
Ja, schon. Also es ist ein Teil von mir und es hat mir sehr viel geschenkt, weil ich eben sehr viele Begegnungen hatte mit Menschen, die ich so, glaube ich, niemals gehabt hätte, weil die mich eben so wahrgenommen haben und dadurch ein Austausch entstanden ist. Und ich glaube, ich habe sehr viel dadurch wirklich erlebt und mehr erlebt und besser oder wie soll ich sagen, sehr viele
intensiver
erlebt als ohne. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen will ich jetzt wirklich nicht jammern oder sagen, hätte ich doch und es wäre halt viel besser gewesen. Nein, also es wäre halt ein anderer Weg gewesen und vielleicht leichter und körperlich weniger anstrengend wahrscheinlich. Aber ich hätte vieles nicht erlebt und ich bin wirklich dankbar für alles, was ich erlebt habe.
Ich glaube, du bist dadurch viel, viel sensibler und feinfühliger als manche anderen, weil du einfach Dinge anders wahrnimmst aufgrund deiner Geschichte.
Ja? Möglicherweise, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass jeder Mensch seine Geschichte in sich trägt und bei manchen ist es halt offensichtlich, bei anderen nicht. Und ich will jetzt mich dann nicht so in den Vordergrund stellen, weil ich denke mir eben, viele haben was, manche nicht, manche reden drüber, manche nicht. Und
du würdest ja auch nicht darüber reden, sondern ich habe dich ja darum gebeten, dass wir darüber sprechen, sonst würdest du ja gar nicht auf die Idee kommen, glaube ich, oder?
Ja, naja, mittlerweile. Also ich habe früher, wie gesagt, ich habe lange Zeit nicht darüber geredet, habe dann in einem langen, langen, wirklich über Jahre dauernden Prozess gelernt, darüber zu reden, auch ohne, ich werde gefragt, oder dieses Erröten, dieses Innere und Äußere. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich fast, gerne, ich rede,
Ganz normal darüber, weil ich sehr entspannt,
weil ich einfach weiß irgendwie oder ich kenne mich jetzt nach 44 Jahren schon und ich weiß auch, wie Menschen unterschiedlich darauf reagieren und ich weiß, was ich ihnen sagen kann und ich spüre dann auch immer schon, verstehen sie das vielleicht nicht so und
aber du kränkst dich jetzt einfach nicht mehr, wenn sie es nicht verstehen, sondern dann akzeptierst
du es und fertig. Genau, dann ist es halt so.
Aber wird es jetzt noch deiner Meinung nach schwieriger oder schlimmer?
Also schlimmer, es ist eigentlich eben seit Jahren relativ gleich, wobei es so Phasen gibt, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, in denen es schwieriger ist und dann wieder weniger schwierig. Also es gibt, und ich merke dann immer erst, wenn es wieder schlechter wird, dass es besser war. Ja, also es ist so ein bisschen undulierend und ich kann das aber nicht beeinflussen. Manchmal denke ich mir, es hängt vielleicht mit der Jahreszeit zusammen oder hormonell vielleicht oder doch mit der Ernährung.
Oder mit dem Stress manchmal.
Mit Stress auf alle Fälle, aber nicht nur negativer Stress wirkt sich darauf aus. Also auch wenn ich ganz freudiger erregt bin, kann es auch ganz mehr werden, aber es hat dann doch vielleicht einen anderen ein anderes Vorzeichen, aber soweit, aber so, es ist so relativ stabil, so, und es ist halt nur insofern anstrengender, weil ich einfach wirklich älter werde und einfach meinen Körper mehr spürt. Ich spüre halt
Abmischungen
und das ist halt dann, und ich bin halt auch ein bisschen erschöpfter und das spüre ich halt einfach schon.
Da hast du mir eine sehr interessante oder eigentlich sehr rührselig oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, eine wirklich sehr liebe Geschichte erzählt mit dir und deinen Kindern, denn es kommt doch hier und da vor, dass ihr im Auto seid, du fahrst, natürlich, deine Kinder sind noch zu jung und dein Alltag einfach wirklich sehr kräfteraubend ist und dass du manchmal wirklich derart müde wirst, dass du deinen Kindern einfach, die auf der Rückbank sitzen, sagst, ich muss mich jetzt auf die Seite mit dem Auto stellen und dann schläfst du eine halbe Stunde und das Lustige oder das Nette an der Geschichte ist, dass deine Kinder das total akzeptieren und kennen und hinten sitzen und einfach dich eine halbe Stunde schlafen lassen und keinen Mucks von sich geben, sich beschäftigen und das einfach als normal ansehen und das ist in Ordnung. Das finde ich total schön, dass sie das so mittun und das Verständnis auch haben in dem Alter, weil 11 und 13, da sind die Kinder dann schon oft, geh Mama, du weiter, komm, bitte nicht und so und ihr seid echt ein Team.
Schön. Ja, also das ist wirklich eine lustige Sache, weil meine Kinder, die kennen das ja auch nicht nur beim Autofahren von mir, sondern auch so im Alltag, beziehungsweise in der Zeit, wie sie noch jünger waren und wie ich halt wirklich sozusagen noch mehr Belastung hatte, einfach dadurch, dass sie kleiner waren und dadurch, dass ich...
Ja, du hast ja auch die Facharzt-Ausbildung
genau, ich musste für diese Prüfung lernen. Ich war eine Zeit lang wirklich dermaßen erschöpft, dass ich kaum habe mich hingesetzt oder sogar teilweise im Stehen. Ich bin wirklich eingeschlafen, eingenickt und ich wollte halt immer, also ich, wie gesagt, ich liebe es so sehr mit meinen Kindern was zu tun. Ich habe ihnen immer viel vorgelesen, wir haben halt gebastelt, wir waren halt immer zusammen und immer in diesem Dialog und das war einfach immer so schön und ich wollte und ich liebe eben Bücher und Geschichte und ich habe ihnen vorgelesen. Und beim Lesen, das entspannt mich halt auch, da bin ich halt dann unzählige Male eingeschlafen und dann so, Mama, du schläfst schon wieder und so. Und dann hat sie mit dem Ellbogen oft so zack in mir eingelassen, Mama, aufwachen, wir wollen die Geschichte hören. Und dann, und sie haben das aber halt einerseits natürlich eingefordert, aber andererseits auch sozusagen toleriert. Und habe gesagt, ah, die Mama schläft schon wieder. Oder beziehungsweise anders auch eine lustige Geschichte. Wir haben ja auch immer wieder gespielt und mein Sohn hat immer sehr gerne so Gesellschaftsspiele gespielt. Und er hat, glaube ich, die Situation einfach beinhart ausgenutzt und hat es. Also, was das Zeug hält, geschummelt. Ja, ein super
Schummel. Bei jedem Mal wegnicken, warst du weiter hinten.
Meine, er hat nicht nur geschummelt und er hat auch sehr viel Glück im Spiel, aber das war auch immer sehr lustig.
Also hat das sich dann auch ein bisschen zunutze gemacht, deine Müdigkeit.
Ja, ja, genau.
Ist eh schön.
Genau.
Ja. Solange sonst nichts Schlimmeres passiert, finde ich das ja großartig. Du kochst auch für deine Kinder, du bist ja wirklich auch da voll in der Verantwortung, du stellst dich dem. Das ist gerade bei den Kindern in dem Alter nicht unbedingt einfach. Jeder hat andere Präferenzen, aber ihr ernährt euch sehr gesund. Du hast auch ein sehr gutes Bewusstsein für gesunde Ernährung. Also da musste ich ja überhaupt nichts dazu beitragen. Es ging eher bei dir um dieses rechtzeitige Energie hereinholen, genau, im richtigen Ausmaß. Aber du hast da so einen sehr natürlichen und entspannten Zugang, den du auch deinen Kindern da vermittelst. Aber es gibt auch bei euch mal Pizza, die du bestellst und sonstiges. Das ist super, das gehört genauso dazu. Aber super spannend fand ich auch, dass du mir erzählt hast, du trinkst, wenn du Gemüse kochst, wahnsinnig gerne das Wasser, weil dir das einfach viel besser bekommt. Und ich meine, die wasserlöslichen Vitamine sind ja eben im Wasser, wo das Gemüse drin gekocht wurde. Ich meine, das ist schon, das hört man nicht oft. Das finde ich super speziell und auch großartig eigentlich, weil es Sinn macht. Vor allem, wenn es biologisches Gemüse ist. Beim anderen muss man ein bisschen aufpassen, aber das ist schon besonders.
Ja, ja. Das schmeckt. Also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lang, dass ich das mache, weil ich habe mich ja lange Zeit auch aus Zeitgründen wirklich ganz schrecklich ernährt. Also schrecklich. Ich habe teilweise wirklich nur, ich glaube, ich habe mich nur von Kohlenhydraten ernährt, also wirklich Reis und halt, also Reis und Nudeln und halt irgendwie Soßen drauf. Und jetzt, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich halt auch dieses, also zelebriere ich das Gemüse und bin
und
eben
auch Eiweiß, weil ein bisschen...
Ja, ja, Eiweiß, nein, Eiweiß ist ganz wichtig.
Genau.
Aber das Gemüse, und da bin ich eben draufgekommen, dass ich mir gedacht habe, naja, Suppe kocht man ja quasi auch mit Gemüse und denke mir, warum leere ich eigentlich das Wasser immer weg? Ja, und habe dann so gekostet und denke mir, das schmeckt ja eigentlich total gut und rutscht gut runter, da gibt es keine Speiseröhren-Tänzereien. Und habe dann gedacht, ja, das trinke ich jetzt einfach, weil das ist einfach Flüssigkeit, weil ich bin auch so ein Mensch, der immer vergisst zu trinken und dann habe ich wieder nichts getrunken und es ist schon Mittag. Und jetzt ist es einfach so, dass ich mir im Glas oft auch ein Gemüse mitnehme und dann trinke ich halt den Saft zwischendurch und das rutscht gut runter. Und dann,
das tut dir gut.
Ja, und es ist eben auch nicht sowas, es ist einfach auch so bekannt ein bisschen. Also es schmeckt nicht so schal wie Wasser, wobei Wasser auch manchmal sehr gut ist. Es ist aber auch nicht so pickig süß. Also es ist überhaupt nicht
wie
süß.
Wie Saft, sondern also trinkst du ja nicht, genau.
Genau, oder ganz selten. Ganz selten.
Ja, ja.
Aber und das schmeckt eigentlich wirklich, wirklich gut. Und es ist... ich spüre, das ist eigentlich gut. Also das ist sehr fein.
Du bist auch eine, die darauf achtet, dass Lebensmittel wirklich nicht weggeschmissen werden. Das sollte ja jeder. Das ist wichtig für dich, dass du die Lebensmittel bis zum Schluss gut verwertest. Unter anderem auch hast du eingelegtes Gemüse oder eingelegten Knoblauch in Öl und du möchtest auch das Öl weiterverwerten zum Anbraten von eben Fleisch und anderen Dingen. Das heißt, du bist schon jemand, der eben da darauf achtet, nicht nur um sparsam zu sein, sondern weil Lebensmittel wertvoll sind.
Das versuche ich. Ja, ich versuche sehr darauf Rücksicht zu nehmen, wobei ich gestehen muss, dass ab und zu passiert mir, dass ich etwas kaufe, weil ich mir denke, das ist jetzt super gesund und dann spüre ich aber, ich kann das, ich irgendwie, das kommt mir dann nicht entgegen und dann verdirbt es manchmal. Also dann ab und
dann
zu gelangt schon auch etwas.
Ja. Aber dein Körper reagiert auch instinktiv auf, also mit Abwehr, wenn dann vielleicht etwas nicht gut vertragen wird. Du hast schon noch diese Instinkte in dir, deine körperlichen, wo du manchmal Dinge im großen Stil brauchst, wie Knoblauch.
Ja, Knoblauch.
Ja, so. Vielleicht hast du auch Vampire im Haus, ich weiß nicht.
Ja, ja,
wer die abschrecken musst, ja.
Zumindest die Geschichten über Vampire.
Ja, aber du brauchst manchmal auch einfach dann große Mengen, die du deinem Körper auch gibst. Und dann wieder nicht. Also du hast, glaube ich, in dir, das haben nicht viele Menschen heutzutage noch oder nicht mehr, dieses, wenn der Bedarf da ist, dann zeigt sie den Körper an und dann gibst du es ihm auch. Also das ist schon was Besonderes heutzutage.
Ja, ja, ich hoffe, dass mich da meine Gefühle nicht in die Irre leiten. Aber
na, manchmal fürchte ich schon, weil du bist auch zu mir gekommen, weil manchmal... Aber das ist halt dann einfach begründet in deinem Berufsleben, wo du dann einfach dich selbst zurücknimmst und dein Arztsein in den Vordergrund stellst und dir die Pause nicht gönnst, um die Arbeit zu absolvieren, ja. Das ist nicht optimal, aber daran arbeiten wir sowieso, genau.
Ja, aber ich muss jetzt noch dazu sagen, das möchte ich nur, dass das nicht falsch rüberkommt. Es ist nicht so, dass mir die Pause nicht gegönnt wird von außen, sondern das ist mir eben selber nicht gönnen. Also weil ich einfach so dann eben diesem einen drin bin, dass ich dann einfach echt drauf vergesse oder es einfach hinten anstelle. Also ich habe eine sehr schöne eine sehr, sehr, sehr nette Arbeitsstätte und die sind sehr, sehr lieb zu mir alle und ich könnte da wahrscheinlich unzählige Pausen machen, aber ich bin da selber so schusselig, dass ich das
engagiert einfach. Du bist einfach.
Ja, wobei, ja, sicher. Ich bin im Einzelnen, ich denke mir, das, was ich mache, das mache ich schon immer mit Herz und Leidenschaft. Und das nimmt mich halt so ganz in Anspruch. Und ich glaube, mein Thema ist halt auch im Leben die Zeit, weil ich halt mich in der Zeit verliere und irgendwie manchmal überhaupt irgendwie denke mir, was, es ist schon so viel Zeit vergangen? Oder andererseits, zum Beispiel, ich nicke kurz ein und denke mir, ich habe jetzt eine Stunde mehr geschlafen. Nein, es ist genau eine Minute vergangen. Also so, ich habe irgendwie zur Zeit...
Dein Zeitgefühl ist ein bisschen durcheinand.
Ja, es ist irgendwie ganz schwierig für mich, das alles einzuschätzen.
Ja, aber das macht dir ja nichts, oder? Du kommst damit trotzdem.
Es geht
eigentlich
irgendwie
total gut zurecht.
Ich versuche es.
Aufgrund deines Lebens, aufgrund deiner Geschichten, aufgrund deines vielen Tuns bist du einfach wirklich auch sehr, sehr schlank. Du bist wirklich sehr dünn und andere würden vielleicht sogar behaupten, hager. Ja, das hast du auch selbst schon einmal angesprochen, dass man dich schon manchmal darauf anspricht oder dass du selbst auch merkst, dass du sehr dünn bist. Es stört dich jetzt persönlich eigentlich nicht, aber das Umfeld reagiert da manchmal drauf.
Also störend, ich finde jetzt meinen Körper sozusagen, finde ich jetzt selber gar nicht so dünn. Ich schaue halt im Gesicht wahnsinnig hager aus. Ich finde, das sieht man auch, dass ich einfach immer zu wenig schlafe und ich weiß nicht was, dass das schon richtig, aber ich bin halt auch von meinem Habitus so, also mein Gesicht, ich habe so eher so ein langes Gesicht und ein langes Gesicht macht halt immer schlanker. Das heißt, auch in meinen moppligeren Zeiten, unter Anführungszeichen, hat man immer gesagt, ja, du bist so dünn. Und das lag aber an meinem langen Gesicht. Also andere Leute, die ich kenne, haben ein rundes Gesicht und sind auch total schlank und die werden dann immer als irgendwie als normal oder als vielleicht sogar, was weiß ich, was dargestellt, wobei ich auf sowas ja eh nichts gebe und davon nichts halte. Also es liegt auch schon an meinem, einfach an, ja, aber
an der Genetik oder
ja, schon, also dieses Längen, ich bin einfach lang und meine Mutter hat auch immer gesagt zu mir, du warst so ein langes Baby, es war alles so lang, die Arme, die Beine, die Finger.
Aber du bist normal groß oder du bist nicht du bist da sehr groß, sondern du bist normal groß und schon dünn, also du bist
schon
sportlich dünn oder wirklich besonders dünn, aber du gehst damit ganz entspannt um, das Körpergewicht spielt in deinen Augen auch keine Rolle jetzt für dich persönlich, es soll nun nicht vielleicht weniger werden.
Genau.
Das ist wichtig, weil du einfach schon Reserven brauchst, auch für dein Tun und so weiter. Aber wie gehst du oder wie siehst du jetzt dieser Trend? Jetzt vielleicht beruhigt sich gerade ein bisschen, es ist der Trend mehr ins körperliche, sportlich betonte, durchtrainierte Sein. Aber doch auch immer wieder freuen sich Frauen, wenn sie besonders dünn und hager und abgemagert sind. Wie siehst du das jetzt als Ärztin, diesen Trend oder auch als Mutter einer Tochter? Das ist schon nicht unbedingt erfreulich, oder?
Also ich finde, dass jeder, glaube ich, auch ein, wie soll ich sagen, ein also jeder nimmt von seiner Genetik her etwas mit. Ja. Es gibt Leute, die sind ein bisschen kräftig gebaut, andere, die sind eben hager, große, kleine und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dass man da sozusagen eine Grundfigur irgendwie mitbekommt und dafür vielleicht auch ein Gefühl entwickelt. Ja. Und ich denke mir, dass man, wenn man irgendwie, wie soll ich sagen, wenn es einem gelingt, auf seinen Körper zu hören und auch die Umstände passend sind, was ja oft nicht der Fall ist, ja, aber wenn das alles passt, dann glaube ich, kann man ein recht gesundes Verhältnis zu sich entwickeln und spüren auch, was ist eigentlich, was bin ich eigentlich, ja, und zwar jetzt im Sinne von was wirklich, wie schaue ich aus, woraus bestehe ich oder wie schaue ich aus, wie bin ich und passt das zu mir oder wie fühle ich mich gut damit. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man dieses Gefühl erlangt, ich bin so, ich mag
dazu.
Mich, ja, und ich mag mich so, wie ich bin. Und wenn jetzt andere sagen, du bist zu dünn oder du bist irgendwie ja, zu dick, ja, dann kümmert mich das nicht, weil ich weiß, ich fühle mich gut so, ich ernähre mich normal und bin unter diesen Umständen so, wie ich halt bin. Also ich halte nichts davon, dass man sich runterhungert, nur weil halt die Standardmaße nicht erreicht werden, ehrlich gesagt, also gar nichts. Und es, wie gesagt, es gibt halt ganz unterschiedliche Typen. Es gibt halt Leute, die haben ein bisschen mehr, also mehr am Bauch, ein bisschen mehr am Po, ein bisschen mehr, manche haben kräftige Wadeln, manche haben feiste Oberarme. Also das ist so unterschiedlich.
Natürlich, es ist eine bunte Vielfalt an allem, aber genau. Die Gesellschaft gibt im Moment vor und das, was du sagst, finde ich komplett, ich bin bei dir ohne Ende, also wirklich Punkt und Beistrich, alles passt. Aber die Geschichte ist die, dass es ja viele so nicht für sich selbst sehen und auch spüren. Die sind mit sich selbst nicht zufrieden. Warum? Weil es von außen anders vorgezeigt wird. Das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Diese Selbstliebe findet ja ganz selten richtig ehrlich statt. Es sagt schon jeder mal, natürlich mag ich mich und sehe alles. Aber still und heimlich ist die Selbstkritik ganz groß.
Ja. Nein, absolut. Und es wird ja auch schon allein, wenn man jetzt in Kleidungsgeschäfte geht, da gibt es halt diese Standardgrößen und ich bin ja zum Beispiel wirklich auch, wie du sagst, dünn und ich war auch öfter mit meiner Tochter einkaufen und dann sehe ich so Hosen und ich probiere vielleicht auch welche an und denke mir, das gibt es ja nicht, ich bin dünn, ich passe nicht mehr hinein, also dir schon allein die Vorgabe, natürlich, du gehst hinein, siehst das an und denkst ja, oh Gott, ich bin zu fett, ich bin zu fett für diese Hose oder ich bin zu klein, die Hosenbeine und ich bin ein Zwerg oder ich weiß nicht was oder eben auch, gerade auch vielleicht jetzt in der, auch bei den Jugendlichen, wenn kaum hast du da irgendwo ein bisschen, ein Minimalspeck, schon, du bist fett oder du bist vielleicht nicht so, oder wenn du zum Beispiel auch schlank bist und irgendwas im Turnen nicht gut schaffst, wird man dann auch als unsportlich dargestellt oder als ich weiß nicht was, das ist alles nicht gut, aber wenn man daran, also wenn man es schafft, in einer Gesellschaft zu sein, die einen dann trägt und sagt nein und irgendwie dagegen steuert, dann geht das wiederum.
Ja, wenn man also, Familie hat, die einen sozusagen trägt und auch wirklich Freunde, das ehrliche und gute Werte vermittelt, aber
das ist halt, das ist eine Schwierigkeit und ich glaube, dass das auch ein Auftrag ist an alle Eltern, beziehungsweise an alle Menschen, die sich, also an alle eigentlich Menschen, in der Kommunikation, die halt in Kommunikation mit anderen Menschen stehen und sie begleiten, dass man sozusagen, dass es ein Ziel sein sollte, dem anderen zu zeigen, eben du bist so, wie du bist und ich liebe dich und du musst dich auch so lieben, wie du bist. Und steh dazu und spür dich und vor allem spür dich. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man im Leben und auch gerade als Kind schon, als Jugendlicher, dieses Spüren eben lernt und wie spüre ich mich körperlich und auch geistig, wie kann ich oder was will ich, was tut mir gut, körperlich, aber auch emotional, wie fühle ich mich wohl? Und das sollte man wirklich immer unterstützen. Und es ist schwierig, aber man...
Das ist schwierig, weil die Elternschaft heutzutage ja teilweise auch anders gelebt wird. Das ist schon so, dass, so wie du das jetzt auch lebst, und ich bin auch eine Mutter aus Leidenschaft und versuche da auch Werte zu vermitteln und so weiter. Und ich würde auch gar nicht jemanden irgendwie vorwerfen, es nicht genauso zu probieren oder so zu versuchen oder so sein zu wollen oder auch zu können. Aber es ist teilweise schon so, dass Eltern mehr vielleicht überlastet, überfordert sind aus vielerlei Hinsicht. Ich weiß es nicht ganz einzuschätzen und daher auch den Kindern das nicht so vermitteln und so kundtun. Und auch, weil ja Eltern, die teilweise selber mit sich unglücklich und unzufrieden sind und das auch natürlich so nach außen tragen und zeigen, dass ihren Kindern ja auch so vermitteln, diese Selbstkritik, dieses ständig an sich nörgeln, wenn die Mutter nicht selbst das Essen mit isst, weil sie gerade wieder abnimmt oder keine Kohlenhydrate isst oder sonstiges. Ja, das kriegen ja die Kinder von klein auf jetzt schon mit eigentlich. Und das wären ja dann wieder die, die wieder kritisch bleiben und noch vielleicht kritischer werden. Und dann dieses Selfies, dieses Posten von Fotos, die dann auch noch zusätzlich gefiltert werden. Also es ist schon ein großes Thema und das wirkt sich dann, glaube ich, sehr auf die Psyche aus und auch auf die Medizin letzten Endes, weil viele Menschen dann natürlich auch darunter anfangen zu leiden und es wirkt sich ja auf vielen Ebenen negativ aus. Das heißt, das Gesundheitswesen wird letzten Endes auch darunter leiden. Nicht nur am Übergewicht, das ein Thema ist, sondern auch an diesem anderen Thema, nämlich des Zwangs, schlanker und sportlicher und fitter sein zu wollen als notwendig.
Ja? Nein, absolut, absolut. Und ich finde auch, dass es deswegen, wie soll ich sagen, die Medizin oder das Körpergefühl, das beginnt ja schon eben ganz, ganz früh. Und deswegen ist es eben irrsinnig wichtig, dass von Elternschaft über Kindergarten, über Schule, dass das gefördert wird und auch die Personen dort, die eben begleiten und die Kinder betreuen, dass die da auch hinsichtlich dessen geschult werden, dass die Kinder eben ihre Fähigkeiten lernen, also spüren lernen und auch eben ihren Körper und dass eben die Toleranz sozusagen geübt wird. Ja. Und
Das ist eigentlich eine gute Sache, die Toleranz üben lernen. Ja. Das ist schon, finde ich, ein toller toller Ansatz.
Nein, absolut. Und dass man eben auch jetzt zum Beispiel, was jetzt Sport anbelangt, dass man das wertschätzt oder wie soll ich sagen, das anders wertet. Es gibt halt Menschen, die wirklich gerne gezielt trainieren. Ja, die brauchen das für ihr, weiß ich nicht, die lieben das oder wenn sie dann so Muskeln bekommen oder die tun halt gerne bestimmte Körperpartien trainieren. Aber es ist im Grunde genommen, was wichtig ist, ist, dass man in Bewegung bleibt. Ja? Mhm. Leben ist Bewegung. Ja, das Blut fließt durch den Körper, alles, was sich bewegt, lebt. Ja. Auf kleiner Ebene und auf großer Ebene. Und ich denke mir, wenn man da versucht, ein gesundes Gleichgewicht zu schaffen zwischen eben der Gesellschaft, in der man auch viel sitzt, aber auch eben zwischen der Bewegung, dann ist das eine gute Sache. Und ich finde, wenn man eben die Möglichkeit hat und das auch spüren lernt, so wann muss ich mich vielleicht doch wieder mal bewegen oder vielleicht gehe ich mal spazieren, dann ist das eine gute Sache. Und es ist ja auch so, dass wenn man einfach nur geht, ja, oder spazieren geht oder einfach ein bisschen laufen oder vielleicht Radfahren oder Rollerfahren, das ist ja alles auch eine Bewegung. Und diese Bewegung tut dem Körper gut. Und solange man das sozusagen da ein gewisses Gleichgewicht, glaube ich, hat, ist das auch schon ausreichend. Da muss ich mich jetzt nicht unbedingt in irgendeinen Turnsaal schmeißen, sondern das reicht auch schon. Oder Schwimmen zum Beispiel. Ja, also, wie soll ich sagen, ich finde am Schwimmen zum Beispiel total schön, dass man nicht ins Schwitzen kommt. Also man schwimmt und man ist nicht mehr. Das finde ich total schön. Ja. Aber ich glaube, auch da ist das große Problem eben die Zeit, nämlich dieses Bewusstsein zu schaffen. Weil viele Menschen, die halt wirklich ihren Arbeitstag jeden Tag von früh bis spät und dann halt nur das Wochenende frei, da ist halt oft nicht viel Spielraum, auf diese Dinge Rücksicht zu nehmen und sich spüren zu lernen, weil selbst dieses Spüren lernen, es braucht einfach Zeit. Und du musst auch diese Vermittlung, eben dieses Zwischenmännchen, das braucht einfach wirklich Zeit. Und wenn, natürlich, wenn du in einem Radl drin bist, wie ein Hamster und halt deine Sachen machst und dann, du weißt, du musst das und das und das noch erledigen, dann kommst du zu dem nicht. Und ich glaube, dadurch kann man das nicht spüren, man kann nicht zufrieden sein, auch wenn man ja sich selber nicht spüren kann, und man kann es dann auch nicht vermitteln. Und deswegen bin ich auch dankbar für die Zeit, die ich mir nehmen kann für solche Dinge. Aber ich weiß, dass viele Menschen das nicht haben und man ihnen dadurch auch keinen Vorwurf machen kann. Ja. Aber dadurch ist es umso wichtiger, dass man sozusagen diese Aufgaben auch sozusagen ein bisschen übertragen kann auf Leute, die dann auf andere Menschen, die dann eben mit Kindern zum Beispiel oder Jugendlichen Kontakt haben, Schule oder eben Freunde auch. Also das finde ich immer sehr gut.
Aber das ist gut, was du erzählt hast oder wie du das jetzt erklärt hast, nämlich dieses sich Zeit nehmen, das Spüren zu lernen, und das machen viele nicht, denn die fangen an zu trainieren und von 0 auf 100, weil sie wollen sich ja sofort spüren. Und darum wird das Training oft übertrieben, alles tut weh, man spürt sich dann, der Muskelkater ist da und das ist das, was die Leute ja wollen. Aber in Wahrheit ist ja die Effizienz daraus nicht die ideale. Also besser wäre, man lässt das wachsen und lernt tatsächlich sich zu spüren, aber auf einer anderen Ebene. Ja. Aber das ist natürlich ein großer langer oder vielleicht ein weiterer Weg, aber der sollte auf jeden Fall versucht werden. Ja. Liebe Anna, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang plaudern. Es ist wirklich eine schöne Geschichte, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist wirklich eine besondere Persönlichkeit, ich finde schon. Freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast und dass du auch wirklich bereit warst, hier mit mir zu plaudern. Und ich glaube, jetzt haben wir beide schon Hunger. Ja. Jetzt werden wir was essen, oder?
Sehr gerne. Ich freue mich schon und bin gespannt.
Ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank nochmal für das Gespräch.
Sehr gerne.